Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in unserem Format Naturmedizin. Ein Professor, der hat es mir richtig angetan, weil er so ein guter Mensch ist, ein richtig feiner Mensch. Er ist Kardiologe, aber er ist auch ein Ganzheitsmediziner, Buchautor, jetzt auch über dieses Buch, über die Selbstheilung. Da fließen Erfahrungen rein aus einem ganzen Ärzteleben und das tut mir gut. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir heute über das Thema Diagnose, die Macht der Diagnose, Ihnen ganz wertvolle Inputs mit nach Hause geben dürfen. Nach dem Intro legen wir los und dann zeige ich Ihnen auch, wer unser Gast ist. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch vorstellen. Professor Dr. Albrecht Hempel ist da. Herzlich willkommen, lieber Albrecht.
Vielen Dank für das Willkommen. Es ist ja ein wunderschöner Ort und es ist im ganzheitlichen Sinne eine Freude, hierher zu kommen. Vielen Dank.
Ich habe kürzlich mit Professor Dr. Ulrich Ammon über dich geredet. Und er konnte es kaum glauben, dass ein Kardiologe sich so geöffnet hat für eine Ganzheitsmedizin. Er hat das bisher immer nur ganz anders erlebt, dass man sich nur mit dem Herz beschäftigt. Aber du bist ja eigentlich über die Gefühlswelt, die das Herz beeinflussen, eigentlich hast du dich geöffnet für eine ganz neue, ganzheitliche Medizin.
Ja, also ganz genau genommen sind es die Patienten gewesen, die mir geholfen haben, mich zu öffnen, weil innerhalb der reinen Behandlung von Organen, Kreislauf, wie sozusagen in einem Reparaturbetrieb, man nicht an die Ursachen herankommt. Das, was wir heute erleben, was wir sind, ist ein Resultat unseres bisherigen Lebens. Und wenn wir mit dem, wie es heute ist, nicht zufrieden sind, gibt es eine Geschichte von Ursache-Wirkung.
Ja.
Und tatsächlich würden wir, das habe ich schon mal erzählt, in einem Jahr, wenn wir uns wiedersehen, uns, vermute ich, wiedererkennen, obwohl wir beide, du und ich, komplett ausgetauscht sind. Und das wiederum heißt, jede neue Zelle, es gibt nur Programm, also jede Zelle, die neu erschaffen wird, die neu entsteht, ist gesund. Und das heißt, dass eine chronische Krankheit am leichtesten verschwindet, wenn einfach das geschehen darf.
Das heißt also, Entschuldigung, das war so wertvoll, was du gesagt hast. Der Mensch baut sich innerhalb von 12 Monaten vollständig neu. Warum soll er jedes Mal sich wieder krank neu bauen?
Ja.
Zelle ist gesund, das heißt, das Programm, das die Zelle informiert und programmiert, das ist krank.
Genau.
Das ist doch ein wesentliches Denkmodell. Das muss man.
Nicht nur ein Modell, sondern ich gehe davon aus, dass es die Wirklichkeit ist. Also energetisch vom Aufwand her ist es viel einfacher, nur gesund zu werden. Wenn ich krank bleibe, muss es einen Nachschub an krankmachender Information geben. Und mit diesen Informationen, irgendwann war das sozusagen klar. Oder andersherum, wenn Menschen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden kamen und man zum Glück keine verengten Herzkranzgefäße gefunden hat, hatten sie aber trotzdem Beschwerden.
Ja.
Und schauten einen mit großen, runden Augen an, sagen, was denn nun? Und dort entstand dann, wir haben ja ganz viele Volksweisheiten in Sprüchen. In Deutschland sagt man guten Gewissens, es ist doch normal, dass wenn mir ein Leben lang etwas zu Herzen geht, ich auch herzkrank werde. Und wir haben jetzt auch in der Schulmedizin anerkennen dürfen, dass es das Broken-Heart-Syndrom gibt. Das heißt also, dass wenn hier ein Schock oder etwas für einen Menschen unfassbar Tragisches geschieht, das Herz aussieht, es pumpt schlecht, ganz akut, sieht aus wie in einem Herzinfarkt, das EKG sieht so aus und wenn die Herzkranzgefäße dann untersucht werden, ist nichts verstopft. Und das Besondere im Vergleich zum Herzinfarkt ist, dass sich das auch relativ schnell wieder erholt.
Gebrochenes Herzsyndrom.
Broken Heart-Syndrom. Gebrochenes Herzsyndrom.
Muss ich darauf schreiben, das ist so wichtig.
Ja, und das ist akut. Und nun ist es ja so, dass um krank zu werden, es akute Erkrankungen gibt. Da ist im Übrigen die Schulmedizin nach wie vor unglaublich hilfreich. Also ein Skiunfall in den Schweizer Alpen mit einer gebrochenen Bein, da ist die Operation oft super. Und das Problem scheint zu sein, dass man diese erfolgreiche Strategie auch auf chronische Erkrankungen überträgt. Also wenn ein Knochen plötzlich weich wird, ihn mit der gleichen Behandlung versuchen zu heilen, wie sie bei akuten Erkrankungen, dem Knochenbruch, geschieht, das lässt die Ursache außer Acht. Der Skiunfall ist klar, wie es geschehen ist. Bei der chronischen Erkrankung, die scheinbar vom Himmel fällt, braucht man eigentlich eine andere Strategie, weil es ja eine andere Ursache hat. Und da beginnt es eben für die klassische Schulmedizin, die stofflich orientiert ist, was in der Akutmedizin fantastisch ist. Da muss man sich mit den gebrochenen Strukturen befassen, dass in der Medizin chronischer Krankheiten, und das sind heute 95%, diese Strategie primär angewendet, fragwürdig ist.
Ja, eine falsch.
Ich bin mir mal falsch und richtig,
ja, weiß ich.
Wo gibt es das?
Ja.
Es ist sozusagen ein Holzweg.
Ja, ja.
Also auch von einem Holzweg könnten wir lernen, dass wir auf dem Holzweg sind. Wenn wir aber den Holzweg für den Königsweg ausgeben, und dann bekommen wir sachlich Probleme und vor allen Dingen auch finanzielle Probleme. Also es gibt ein Krankenhaus in der Schweiz, Affoltern, kennst du das?
Mhm.
Ja, und dort hat man von Anfang an, also vor 25 Jahren etwa, hat sich ja die Belegschaft gemeinschaftlich geweigert, auch nur einen Patienten durch die ökonomische Brille zu betrachten, sondern immer geschaut, was braucht dieser Mensch? Also ein Fahrradunfall, Bein gebrochen, kommt auch der Psychologe vorbei und schaut, ist da noch ein Schock drin? Der wäre ein Heilungshindernis. Und da wird gesprochen und da kommt das quasi innerlich in Fluss, es stockt nicht mehr. Und dieses Krankenhaus ist ein WHO-Referenzkrankenhaus geworden, weil es auch als kleines Krankenhaus schwarze Zahlen schreibt. Also das bedeutet, wenn wir als Mediziner uns wieder auf das besinnen, was der Mensch wirklich braucht, sind wir auch ökonomisch gut bei der Sache.
Glaube ich, wenn ihr das dürft. Ich glaube, da gibt ganz große Bestrebungen und Machtstrukturen, die den Arzt heutzutage auch immer mehr in einen ganz schmalen Grad an Möglichkeiten hineindrängen.
Ja.
Dafür hat er dann auch kein Risiko oder letztendlich keine Verantwortung, wenn er sich in dieser Bandbreite aufhält.
Ja.
Oder?
Also das ist ein großes Thema in der Medizin, meiner Ansicht nach auch in der gesamten Gesellschaft, dass wir in einer Zeit der Wissenschaftlichkeit oder des Wissenschaftsanspruches leben. Und Hartmut Rosa ist ein Lehrstuhlinhaber in Jena für Soziologie. Und der hat ein wunderbares Buch geschrieben, die Unverfügbarkeit. Das heißt, wir in der Wissenschaft versucht man, die Dinge so weit auseinanderzunehmen, dass man sie quasi mikroskopisch genau betrachten kann und lebt in dem gefährlichen Selbstverständnis, damit die Welt verfügbar zu haben.
Jetzt machst du mir schon wieder so eine Buchempfehlung und ich bin immer glücklich, gute Bücher zu lesen.
Das ist übrigens auch ein Mensch, der wunderbar
die Unverfügbarkeit.
Unverfügbarkeit. Ohne die, sorry. Hartmut Rosa. Und das ist ein Mensch, der also viele junge Studenten begeistert, einfach weil sie verstehen. Das heißt, wir wollen uns die Sachen bekannt machen. Wir wollen sie verstehen und wir wollen sie uns verfügbar machen. Und das dialektische Antwort dessen, womit wir uns befassen, ist, dass es sich immer mehr entzieht. Also wir versuchen uns über Materie die Welt verfügbar zu machen. Das ist genauso wie Menschen, die 7-mal die Woche in das Fitnessstudio gehen, in der Illusion, dadurch ein besserer Mensch zu werden. Also die schieben nur den Körper hinein und hoffen da auf Erleuchtung. Mhm. Und diese Dialektik der Unverfügbarkeit spielt auch in der Medizin eine Rolle, weil es eine Illusion ist. Wir können uns zum Beispiel in einer Partnerschaft den Partner nicht verfügbar machen. Also Martin Heidegger hat das, ein Philosoph des vergangenen Jahrhunderts, hat das so ausgedrückt, die Schicksalsfrage des Abendlandes ist, warum? Und wenn ich weiß, warum alles zusammenhängt, dann kann ich es schwarz auf weiß nach Hause tragen und lebe in der Illusion, damit alles machen zu können, zu dürfen. Und die Schicksalsfrage des Morgenlandes ist, wofür? Mhm. Und wofür beinhaltet immer auch die Beziehung. Also wenn ich etwas tue, zum Beispiel in einer Partnerschaft, und das ist für mich vielleicht jetzt angenehm, aber die Partnerin, der tut das nicht gut, dann sollte ich es vielleicht nicht tun. Also Unverfügbarkeit heißt, je mehr ich etwas will und mache und versuche zu beherrschen, desto mehr entzieht es sich. Also wir verwenden immer mehr Geld für Tumortherapien, Herz-Kreislauf-Therapien und sie steigen weiter an.
Klar.
Ja, und das nur egal in welcher Ebene ich einsteige, ob ich sage, ich habe jetzt das Geld nicht mehr oder ich sage, vielleicht befassen wir uns doch mal mit den Ursachen für die Dinge. Das bleibt meine Entscheidung.
Natürlich, meine Entscheidung ist vielleicht aber zu einfach gegriffen, wenn ein Patient geht zum Arzt und erwartet von ihm, weil er ja wirklich auch naiv und unverfroren, einfach jungfräulich daherkommt mit einer Krankheit. Ich erwarte von meinem Arzt, dass er mir den Kappe wäscht, ganzheitlich, von A bis Z. Oder mich zumindest darauf aufmerksam macht. Aber das kommt nicht.
Ja, also und das sind zwei Dinge auch von, also die Gefährdung kommt von beiden Seiten. Also mancher Patient sucht den Arzt auf in der Erwartung, hier hast du meine Leber, ich gehe inzwischen einen saufen, mach sie mal gesund. Also so eine Art Reparaturanspruch und Abgabe der Verantwortung. Und der Arzt hat die Illusion der Macht oder sagen wir mal, ich mache dich gesund. Und das erhebt sein Ego oder wie man das jetzt diesen Aspekt des Seins betrachten möchte. Und tatsächlich wissen wir auf der anderen Seite, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Patienten und Arzt 50%, also die Hälfte des Heilungsprozesses ausmachen.
Ach, auch noch.
50%. Und es gibt keine Pille, die das
super
toppt. Das heißt, ein Arzt kann sogar mal etwas von der Guideline-Struktur her in Gänsefüßchen Falsches machen und aufgrund des guten Verhältnisses dem Vertrauen des Menschen darauf, dass der andere es gut mit einem meint, ermöglicht quasi die Selbstheilungskräfte so zu aktivieren, dass es gut wird.
Ich möchte gerne auf diese Information noch zurückkommen, weil das war so eine entscheidende Schlüsselstelle am Anfang, wo du gesagt hast, der Mensch baut sich innerhalb von 12 Monaten neu. Warum soll er jedes Mal die Krankheit neu bauen? Macht ja keinen Sinn, außer die Ursache ist immer noch da. Yeah. Und jetzt sind wir ja wirklich bei der Information, beim Programm.
Yeah.
Und ich möchte auch dahin gehen, dass du einen Weg zu hören, wie ich das Programm löschen kann oder ändern kann. Da möchte ich eingreifen. Yeah. Aber zuerst noch eine Geschichte erzählen. Professor Dr. Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe, hat mir auch schon Ähnliches, anders gesagt, dass das reduktionistische Weltbild natürlich falsch ist. Es geht immer von oben nach unten. Yeah. Und er hat mir ein Beispiel gemacht, und das möchte ich dir auch mal zeigen, vielleicht dienst dir auch mal. Er hat gesagt, stell dir mal vor, der Mensch ist wie der Sand am Meer. Und jetzt kommt die Welle ans Meer und verändert den Sand. Mit jeder Welle verändert sich der Sand. Die Welle ist eigentlich die Psyche des Menschen. Gut. Also die Psyche hat Einfluss auf die Materie. Aber was macht die Welle? Das Umfeld. Das Umfeld steuert die Psyche und die Psyche den Körper. Und das fand ich so schön und verständlich. Und wenn man sagt, Heilung muss nicht mehr auf körperlicher Ebene bestehen, dann muss man sagen, nein, man muss auch die Psyche und das Umfeld mit einbeziehen, weil dort sind die Informationen drin. Und da möchte ich jetzt eingrätschen. Jetzt gehen wir in diese Welt der Informationen, und das ist ja dein Buch Selbstheilung durch Tiefenhypnose.
Also so ein gewisser Einstieg war ja auch dieses Diagnosen, die mich überkommen und manchmal also ein Schicksal aufmachen. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ich habe Krebs und lebe vielleicht nur noch ein halbes Jahr, was macht das mit jemand? Also die beschriebene Welle, wenn wir da nochmal dabei bleiben, das ist natürlich etwas, was mich von außen erreicht. Und Eckhart Tolle hat sehr schön beschrieben, dass wir auch die Möglichkeit haben, das eine beschreibt die Horizontalebene, und wir haben auch die Möglichkeit in einer, sagen wir mal, es klingt etwas spirituell oder so, jedenfalls in einer vertikalen Ebene. Ein Satz dazu ist, die Sonne reicht für alle. Also wir können uns öffnen, für mich selber in der Gefühlsarbeit ist das ein ganz spezifisches Gefühl, quasi angebunden zu sein. Also wir können das Gefühl, verbunden zu sein, erlernen. Und so wie das erste Verliebtsein, dieser Schmetterling im Bauch, bedeutet ja, wenn dieser Schmetterling wiederkommt, also dieses ganz spezifische Gefühl zu einer bestimmten Situation im Leben, wissen wir sofort, worum es geht. Also wir müssen nicht lang nachdenken, sondern das Gefühl holt den Charakter, also die, wie sich das insgesamt, was bedeutet das? Und diese Gefühle rufen wir in einer neuen, vergleichbaren Situation, geht das sozusagen rückwärts. Wir erleben das, womit verbindet sich das? Und da geschieht etwas, was zunächst sogar in uns ist. Also die These vielleicht des Gesprächs dürfte auch sein, wie komme ich zu den inneren Bildern, die mich dann Schlussfolgerungen führen lassen? Und wenn ich die Möglichkeit habe, und das ist etwas, was man nicht automatisch bewusst kann, aber wunderbar erlernen kann, zum Beispiel in Seminaren, wo wir genau diese Gefühle aufsuchen, ein Beispiel für Wut oder Trauer, und uns teilen, und eine Seite bleibt entspannt und die andere vergegenwärtigt sich ein Beispiel für Trauer. Und alle haben die Augen zu, und nach 30 bis 40 Sekunden spürten die gar nichts machen. Oh, Trauer, das drückt hier. Also ähnlich wie bei dem Verliebtsein gibt es weniger spektakuläre, aber alltäglich immer vorkommende Gefühle, die wir wahrnehmen. Und das ist eine Brücke dazu, dass ich spüren kann, was etwas mit mir macht, wenn ich darauf achte. Also ein anderes Beispiel ist, ich sehe, wir gehen irgendwo entlang, diese wunderschönen Blätter sind grün. Das nehme ich nebenbei, aber das hat im Moment nicht die Bedeutung, jetzt wo ich darüber spreche, schon. Das heißt, wir nehmen das unbewusst wahr. Und wenn sich diese unbewussten Dinge verdeutlichen, oder ich sie erkenne, dann kann, und wenn es nicht lösbar ist, im sozusagen im kleinen Dienstverkehr, also intern, dann kommt das Bewusstsein hinzu. Also viele der Dinge, die uns dann eben auch schaden, werden auf der unterbewussten Ebene entschieden, eigentlich um uns zu entlasten.
Ja, verstehe es sehr. Möchte aber gerne mal noch die Lösungen hören. Das heißt, der Mensch müsste eigentlich geführt werden in einer solchen Situation der Gefühle und muss dann dieses Gefühl anders zuordnen lernen, sodass es eigentlich ihm in seinem Körper nicht einen Schaden gibt oder diesen Schaden repariert. Dass die Information verändert wird, das Programm.
Genau. Und da ist es ganz
wichtig. Das ist Kunst. Ich liebe das, was du da sagst. Es ist so schön und so einfach.
Ja, also eins zu wissen ist ganz wichtig. Jedes Gefühl, was ich habe, ist eine Entscheidung. Unterbewusst. Das heißt, ich erlebe etwas und jedes Gefühl primär ist ein schönes Gefühl. Auch im Buch so beschrieben. Also der gesunde, schöne Ursprung von Trauer nennen wir Mitgefühl. Ich sehe etwas Trauriges, kann aber zufassen. Ja, ich bin eine Hilfe. Dann, wenn ich das aber furchtbar finde, wie kann Gott das zulassen? Dann leide ich mit Mitleid. Können wir in der Pfeife rauchen? Mhm. Mitleid bedeutet, ich bin keine Hilfe mehr. Und da ich aber jetzt ein schwieriges, unangenehmes Gefühl habe, Leid, versuche ich es, unbewusst, reflektorisch loszuwerden. Ich verdränge es. Und das nennen wir dann Depression. Das heißt also, dass das, wofür es sich lohnt, einzusetzen, zu verstehen, ist diese grundsätzlichen, ich würde sagen, es sind Gesetzmäßigkeiten. Also damit helfen wir uns selber, im günstigsten Fall den gleichen Mist nicht noch einmal zu erleben. Und kann ich aber auch lernen, und jetzt kommt dieser Lerneffekt, dass alles, was mir geschieht, zu meinem Besten geschieht. Das kann ich nicht glauben. Aber also wenn du Zahnschmerzen hast, ist das kein besonders schönes Erlebnis. Aber ohne die Zahnschmerzen würdest du vielleicht nicht zum Zahnarzt gehen. Weil du viel zu tun hast und das tue ich erst, wenn es wirklich in eine Ebene der Unerträglichkeit oder der Gefährdung hineingerät. Und so wie es vorausschauendes Fahren gibt, Menschen, die so fahren, dass sie dort hinten sehen, jetzt ist grün, wenn ich ankomme, bin ich rot, fahre ich jetzt so langsamer ein bisschen, komme ich wieder bei grün an, gibt es andere, die geben Gas und völlig überrascht stehen sie vor der roten Ampel. Also dieses Spüren von dem, was will mir diese Situation, was will sie mich lehren? Also das unangenehme Gefühl oder auch die Krankheit ist die Einladung, darauf zu schauen, wie ich mit den Prozessen besser umgehen kann. Also damit die Zellen wieder die Chance bekommen, als gesunde Zellen sich nicht sekundär umbauen zu müssen, um in diesem Jammerladen hier sozusagen existieren zu können, um nicht unangenehm aufzufallen.
Wow.
Und ja.
Ich also, weiß nicht, ob ich, ich habe schon 3.000, 4.000, 5.000 Interviews gemacht, aber das, was du da sagst, ist weltbewegend. Extrem, super schön und so klar. Lese ich das in diesem Buch auch so einfach? Das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist das eine Zusammenfassung?
Also dort geht es darum, da werden wir vielleicht nochmal auch Gelegenheit haben, noch vertiefter darauf einzugehen, dass wir in Trance, also Trance kann man verstehen als Hypnose, schlafähnlich. Mhm. Und wir wissen alle, wir schlafen alle nachts und träumen, jeder träumt mit der Tatsache, dass wir am nächsten Morgen oft nicht mehr wissen, was es war, manchmal noch ein durchgeschwitztes Nacht-Schlafanzug haben, und aber es wieder vergessen. Wir wissen auch, dass wir dort Dinge verarbeiten, die wir am Vortag zum Beispiel noch nicht vollkommen bewältigt haben, also wo noch nicht alles in Ordnung war. Und bei der Hypnose geht man in diesen schlafähnlichen, aber geführten Zustand hinein, wie man, dass man schlafähnlich in einer anderen Form des Bewusstseins ist. Also im Traum geschieht ja etwas, das kann auch sehr aufregend oder wunderschön sein, aber es geschieht etwas. Und in der Hypnose, in der SOL-Hypnose, Spirit of Light, das ist eine spirituelle Form der Hypnose, die also sehr, sehr versucht, auf diese Dinge, die wir innerlich wie Glaubenssätze mit uns tragen, mit denen behutsam umzugehen, um in dem, wenn wir sozusagen die Wirklichkeit durch ein Schlüsselloch betrachten, das plötzlich sehen zu können, was drumherum ist. Also das Schlüsselloch sagt uns im Grunde genommen, ich sehe etwas Reales, aber über den Rest muss ich spekulieren. Und das kann das Paradies sein oder was ganz Schlimmes, die Hölle. Und meine Gesundheit und mein Leben läuft so, wie ich vermute, dass der Rest ist. Und die Hypnose führt einen dorthin, dass wir wieder verstehen, dass wir ein liebenswertes, liebendes Geschöpf auf dieser Erde sind. Und wenn wir das nicht empfinden können, ist etwas in unserem Leben geschehen, was das subjektiv gesehen uns unwahrscheinlich macht. Also als Fünfjähriger trennen sich als Beispiel die Eltern. Ich werde immer unterbewusst vermuten, dass ich dran schuld bin. Und das bedeutet, dass ich von dem mich abgeschnitten fühle und ganz viel Energie darauf verwende, trotzdem ein liebenswerter Mensch zu sein.
Ja, und dann bilde ich eine Fraktale und irgendwann werde ich mich selber trennen und das wieder weitergeben und mein Kind wird das Gleiche erleben.
Ja, also jeder Mensch möchte gemocht, geliebt und wertgeschätzt werden. Und es ist unglaublich, was wir Menschen praktisch dann veranstalten, damit das nicht passiert. Also wir machen daraus künstlich eine Mangelware. Und dann gehen wir ins Krankenhaus und sagen, du wirst es doch auch. Was auch immer einem da angeboten wird zur Immunisierung und dergleichen.
Boah, meine Sendezeit ist leider schon durch, aber eine historische, bewegende Sendung war das jetzt wirklich, lieber Albrecht. Diese Meditationen, machst du die eigentlich mit Patienten immer in Einzelsessionen oder auch in Gruppen? Weil ich könnte mir das in Gruppen auch vorstellen.
Also diese Gefühlsarbeit immer in Gruppen.
Eben?
Ja, ja. Und je größer die Gruppe, desto schöner. Weil desto intensiver wird das, ist das spürbar. Und Hartmut Rosa forscht zum Beispiel zum Fußball, weil dort, wenn die richtige Mannschaft das richtige Tor trifft, eine Euphorie aufbricht und man sogar den Nachbarn umarmen und küssen darf, ohne dass daran Anstoß genommen wird. Also wir leben auf der Suche nach, wie die Pflanze nach der Sonne. Und chronisch krank zu werden, könnte in einem augenzwinkernden Zusammenfassung sein, ich glaube das nicht mehr. Und das wieder glauben zu dürfen, das ist die Arbeit mit der Hypnose.
Danke dir, ganz herzlich.
Sehr gern.
Ich möchte vielleicht einfach nur noch eins zusammenfassen, wenn man das so gehört hat und einfach mit einer Krankheit sich auseinandersetzt, dass man sich einfach wirklich ins Bewusstsein bringt, was für ein Programm läuft da, dass mein Körper ständig und immer wieder wiederholend die gleiche selbe Krankheit baut. Und ja, wenn man sich diese Frage stellt, kommt man vielleicht wirklich darauf, dass man sich mit etwas anderem damit beschäftigen muss, als nur auf der materiellen Ebene, nur mit dem Körper. Stimmt, oder?
Ja.
Perfekt. Ja. Lieber Albrecht, du bist ein Held. Ich sag dir schon mal, du bist so ein feiner Mensch. Und was du heute so mir da vermittelt hast, ist historisch und wertvoll. Nochmals herzlichen Dank.
Vielen
und
Dank.
Und Ihnen hoffentlich auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich sehr, dass wir Ihnen eine ganz, ganz viele Wege aufgezeigt haben, um Ihr persönliches Wohlergehen und Ihr Glück und Ihre Gesundheit wiederzufinden. Und auf diesem Weg alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.